Nicht wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhofer.
Servus!
Heute mit dem Filmemacher und Fotografen Chris Güttel.
Es sollte eigentlich darum gehen, dass wir das Feuer weitergeben und nicht eine Asche anbeten. Und ab und an wird man zu Aschen angebetet. Da.
Nachdem er mit 18 das heimatliche Ischl weit hinter sich lassen musste, ist er heute tiefer im Salzkammergut verwurzelt denn je.
Das Salzkammergut ist meine Base. Meine zweite Base ist Wien. Und mein Zuhause ist die Welt.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert. Wie geht's?
Mir geht's gut. Und dir?
Mir geht's gut. Wir sind am Wolfgangsee. Es ist draußen noch ein bisschen neblig, aber es reißt auf, wie immer im Herbst. Und wir sind am ganz speziellen Ort, wirklich im Franzl, in einem Hotel in Berau.
Und ich liebe diesen Ort. Hier gibt es so viel schräge Sachen. Genauso gehört's, oder?
Genau wie wir. Ein bisschen schräg. Aber auch genauso wie unser heutiger Gast. Wir haben, ich würde sagen, einen Filmemacher. Er selber bezeichnet sich anders. Das werden wir gleich mal drauf kommen. Er ist ein echter Salzkammergutler, der Chris Güttel. Servus, Chris. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, grüß euch.
Danke. Dann stelle ich gleich die erste Frage. Als was bezeichnest du dich?
Ich sage immer als Medienhandwerker ein bisschen. Also man würde im Fachjargon sagen Content Producer wahrscheinlich, weil ich ja in der Filmwelt zu Hause bin, in der Videowelt zu Hause bin, ein bisschen fotografiere und Social Media mache. Aber eigentlich sehe ich es eher als Handwerker. Ich bin nicht so der Künstlertyp oder der coole Agenturtyp oder wie sagt man denn da?
Jetzt, nachdem wir dich kennengelernt haben, würde ich ja sogar sagen, Hans Dampf in allen Gassen bei dem, was du alles machst. Würde das auch zutreffen auf dich?
Puh, gute Frage, ich weiß es nicht. Ich bin halt sehr umtriebig, sagen wir es einmal so.
Vielseitig interessiert, sag mal. Ich habe mir was überlegt für den Einstieg zu dieser Folge. Und zwar, du bist ja Filmemacher für mich, Videograf, wie auch immer, auf jeden Fall mit Bewegtbild. Wenn dein Leben im Salzkammergut eine Serie wäre, wie wäre denn der Titel von dieser Serie und was war die erste Einstellung?
Boah, der Titel von der Serie, wenn ich ihm's, boah, das ist eine ganz tricky Frage.
Ja, natürlich. Also wir wollten die gleich mal herausfordern.
Sei gewarnt, wenn der Peter sich was überlegt.
Ich habe gesagt, From Dusk Till Dawn.
Ja, ja, vielleicht ein bisschen Pulp Fiction, vielleicht From Dusk Till Dawn, vielleicht Twin Peaks, ich weiß nicht. Nein, ich glaube vielleicht eher so eine Mischung aus From Dusk Till Dawn und, keine Ahnung, wir haben diese ganzen Heimatsagen geheißen damals, dieses kitschige, wisst ihr, was ich meine?
So diese Bergfilme, die meine Oma so liebt.
50, 60er Hans-Moser-Filme und so. Ja. Ich glaube, so ja, so eine Mischung aus dem. Und die erste Einstellung, was wäre die erste Einstellung? Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, die Katrin im Sonnenaufgang oder so.
Aber du bist ganz anders wie so ein Sonntagnachmittags-chilliger Film, oder?
Das ist wahrscheinlich, ja.
Aber würdest du generell sagen, dass dein Leben so ein Mashup ist aus verschiedenen Genres? Bist du in vielen Welten zu Hause?
Absolut, ja. Also ich bin sicher Grenzgänger. Also ich bin in keinem Genre wirklich zu Hause und doch, weil einfach das nicht funktionieren würde. Also diese klassische Schublade, das geht nicht. Also ich bin dann wahrscheinlich eher so ein Kosten.
Bist du aufgewachsen im Salzkammergut? Bist du OG, wie man sagt?
Ja, im Reiterndorf in Bad Ischl. In der Bachgasse 10a, quasi neben einer Felswand, neben einer Großen, war mein Ort des Aufwachsens. Also ein gebürtiger Ischler, ja, voll.
Hat dir das geprägt, die Felswand neben dem Kopf?
Bisschen schon, weil es, finde ich, manchmal ein bisschen stellvertretend zur Region passt. Aber auch, weil ich das halt dann auch gemerkt habe, hey, Natur und so ist lässig. Und es war schon ein Luxus, weil wenn du aufwachst in einem Haus, wo einfach ein ganzer Wald mit einer Felswand neben dir ist, dann weiß ich nicht. Also hätte man nicht besser wünschen können. Aber sehr viele Stunden verbracht da im Wald.
In der Natur?
Ja, viel. Als Kind dauernd draußen gewesen. Das war immer. Ich schaue natürlich gern Fernsehen und auch gern zocken, weil ich gern widerspielen tue. Das tue ich heute noch, 30 Jahre später. Aber das war schon immer geil.
Aber das ist wieder super, weil da haben wir wieder die zwei Welten und dass es doch zusammengeht.
Absolut, absolut. Also das, ich glaube, muss auch so sein irgendwie, oder? Also wenn man offen ist, und ich bin ja heute noch ein rechter gerne Naturfreund, sagen wir es mal so, bin gern draußen und nicht viel drinnen.
Aber war das damals schon absehbar als Kind, dass du trotzdem als Grenzgänger zwischen den Welten unterwegs bist? Warst du da schon einer, der sich selber den Freiraum geschaffen hat, der vielleicht angeeckt hat, der sich Freiheit erkämpfen hat müssen oder auch erkämpft hat?
Ja und nein. Also ich habe eine sehr glückliche Kindheit gehabt. Das hat alles super passt. Ich bin sehr traditionell aufgewachsen in einer Eisbau, auf einer Stahlhütte, also wo es Armbrustschießen stand, Stahlschießen, wie man sagt, in der Umgangssprache. Das war natürlich als Kind alles sehr lustig und alles sehr nett. Wenn man älter wird, merkt man dann, dass das vielleicht alles nicht so nett ist, aus diverse Gründen. Ich habe wahrscheinlich immer angeguckt, weil ich immer schon ein Naturell gehabt habe, dass ich gern viel rede und ein sehr kommunikatives Kind war und jetzt nur ein kommunikativer Mensch bin, was vielleicht ein bisschen daran liegt, weil ich sehr viel allein war, aber nicht negativ, weil meine Eltern, Vater Militärbediensteter, Mutter Intensivpflegerin Krankenhaus, immer sehr viel gearbeitet haben. Und das war cool, es war eine coole Kindheit, aber ich habe mich natürlich oft sehr alleine beschäftigen müssen. Da tust du dann halt unabsichtlich anecken, weil manche Sachen für mich halt nicht klar waren. Also es war vielleicht, also ich glaube, es war auf alle Fälle nicht die Idee, dass es so wird, wie es jetzt wird. Das muss ich schon sagen.
Was war denn die Idee?
Gar keine. Ich habe tatsächlich immer geglaubt, ich werde nicht älter als 30.
Aber das ist doch ein Klischee, oder? Dass man das immer sagt, die young.
Nein, gar nicht so. Also es war ja schon bevor die Rock'n'Roll-Jahre und so, weil man das nicht vorstellen kann. Weil Selbstbewusstsein war noch nicht so weit verbreitet. Das Kind hast du es ja noch nicht so wirklich. Andere Kinder sind jetzt auch nicht gerade immer so super gewesen, sage ich jetzt einmal. Nein, das prägt dann natürlich auch. Und das war dann schon so, also man dachte, ich habe eigentlich keine Idee gehabt. Ja. Man dachte, ja, irgendwas wird schon werden. Ja, und dann wie 30 geworden bin ich draufgekommen, fuck, jetzt bin ich immer noch da, jetzt muss ich mir was einfallen lassen.
Du bist schon der Zweite, der fuck in diesem Podcast sagt.
Entschuldigung.
Aber zur Frage zurück, wer das oder...
Ich muss so sagen, es sind immer die Ischler, kommt
das ist unglaublich. Aber ich habe eine Frage an dich, wer oder was hat dich dann geprägt?
Wer oder was hat mich geprägt? Also natürlich die Eltern, ist ja ganz klar, von denen nimmt man immer mit. Man ist ja dann oft ein Abbild seiner Eltern, aber wenn man es dann vielleicht noch nicht so wahrhaben möchte. Ich muss jetzt oft sehr schmunzeln, weil ich jetzt oft schon ein bisschen manche Wesenszüge des Vaters annehme, wo man dachte, sicher nie.
Es geht uns allen so.
Ja, aber ich finde es sehr unterhaltsam, weil das amüsiert mich manchmal sehr oder mein Vater lacht mich oft sehr aus.
Sag einmal an von diesen Wesenszügen. Was erkennst du an dir?
Unglaublich stur sein.
Echt?
Also ich kann so unglaublich stur sein. Und das ist manchmal der Horror für alle anderen und für mich selber auch, weil man selber denkt, Alter, komm, jetzt reiß dich wieder zusammen. Aber bei manchen Sachen, da bin ich dann so stur, dass schon fast weh tut. Und andere Persönlichkeiten, die mich dann geprägt haben, tatsächlich musikalisch, jetzt wird's richtig lustig, die frühmusikalische Prägung war tatsächlich zum einen der Hubert von Gelsen. Ich war ein riesen Fan von einem Hirtermadl und so als Kind natürlich die Musik, gell, das war halt für mich was anderes, weil es war Volksmusik, aber es war trotzdem damit Rockelemente. Und ich glaube, der Super-GAU ist dann passiert, wie, und jetzt nicht lachen, wie die Zillertaler Schützenjäger in Ischl gespielt haben. Weil da habe ich mich gar nicht mehr auskennt, weil vor allem stehen Leute auf der Bühne, die Gitarre spielen, lange Haare haben und Tochter haben. Und das war für mich so, what? Und
als Kind, was nicht zusammen, bis jetzt.
Und als Kind war die Musik auch cool. Mhm. Damals, ich meine, sie sind ja super Musiker, das braucht man nicht reden. Und als Kind natürlich hast du ja noch nicht so eine Prägung. Ja, und dann später ist dann eh relativ schön gegangen. Da ist dann sicher ein gewisser Lemmy Kilmister von Motorhead eine Riesenprägung geworden, Ramones eine Riesenprägung geworden, Nick Cave bis heute eine Riesenprägung. Also das war dann, wie dann eher in die Welt hinaus geschwappt bin. Und Falco, muss ich auch sagen.
Also Falco?
Ja, Riesen-Falco-Fan. Also diese Attitude, ich liebe sie. Also ich schaue mir gerne stundenlang seine Gespräche an, weil mir das immer so gefallen hat. Und ich habe dann immer später immer mehr verstanden, als Kind war ich es cool gefunden, als Jugendlicher habe ich es ja rebellisch cool gefunden und je älter, dass wir ihn so besser verstehen, muss ich sagen. Also von seiner Wesensart her. Aber das war sicher eine Riesenprägung für mich.
Hat das was mit dir gemacht, dass du den Hubert von Gelsen gehört hast und der war von daheim und hat trotzdem so eine Karriere gemacht? War das irgendwie inspirierend schon?
Wahrscheinlich. Also für mich war das immer so, ich bin in einem traditionellen Haushalt aufgewachsen. Also mit meinen Eltern immer sehr viel gemacht, aber Kultur war bei uns jetzt nicht so stark. So volkstümliche Kultur, ja, das ist überhaupt keine Geschichte gewesen. Und natürlich auch, so geht's einmal, so Klassiker, du schaust gemeinsam Wetten, das im Fernsehen oder solche Sachen, das haben wir natürlich auch gemacht oder keine Ahnung. Und so moderne Musik natürlich auch. Aber es war irgendwie schon cool zu wissen, dass du gedacht hast, dass du halt diese Musikwelt mit Österreich gehabt. Und dann hat es halt jemand gegeben aus der Region, oder? Mhm. Sonst waren immer aus Wien oder keine Ahnung, sonst woher, aber nicht von uns da. Also jetzt bewusst.
Vor allem, das haben wir nicht oft gehabt, würde ich sagen. Wir Kinder aus dem Salzkammergut, dass plötzlich auf der großen Bühne jemand war, der von daheim war. Also ich habe es ja, glaube ich, in der ersten Folge im Teaser schon erzählt. Für mich war das wahnsinnig prägend, wie ich Kinderfernsehen geschaut habe. Und plötzlich sagt Robert Steiner, der jetzt da mir gegenüber sitzt, sagt er bei mir zu Hause in Schörfling am Attersee. Und ich denke mir, ja Wahnsinn, was ist denn da los jetzt? Schon cool, ja?
Da ist er sprachlos. Ja, da bin ich sprachlos. Aber ich finde es so lustig, dass du auch den Falco erwähnt hast, weil was fandest du am Falco so faszinierend?
Die Attitude. Und weil mir das immer so gefallen hat, dieses Lässige, dieses zurückkampften Haar, dann einfach dieses hinter mir die Sinnflut. Aber trotzdem gleichzeitig, ich glaube, das ist das, was jetzt man als Erwachsener spürt, man das einfach mehr, diese trotzdem diese Verletzlichkeit, diese Zerbrechlichkeit. Weil ich war ja ein komplett fragiler Typ. Ne?
Absolut, das hast du ja gesehen. Der hat ja gezittert vor jedem Auftritt. Absolut. Und du hast ihm auch auf der Bühne, hast ihm beim Zittern zuschauen können.
Und dann natürlich in meiner weiteren musikalischen Prägung, wir werden vielleicht erst später dazu kommen, wie dann in die Wien-Jahre war, hat natürlich nicht lange gedauert, dass ich das ganze drei Wabelumfeld kennengelernt habe. Ja. Aber mein ganz cooles Interview mit Adam Wickerl machen dürfen von der Hallucination Company. Der hat mir dann auch ein paar Geschichten erzählt. Das war ein super cooles Interview. Das haben wir damals gemacht in einem Café und um die Ecke vom U4. Mhm. Wo ich sie alle treffe anscheinend. Und da hast du nicht nur mehr über die Figur gelernt. Und für mich war es halt insofern so lustig, weil er halt dann später in meiner Punk-Prägung wieder gewusst habe, alter, Tradi Waberl, und das sind für mich auch Heroes. Und weil es ja zu Tradi Waberl auch eine Ischl-Komponente gibt, die kann ich später vielleicht erzählen.
Und da kommt noch was.
Ja, da kommt was sehr Lustiges, weil das war für mich so dieser Haarmoment. Auf alle Fälle war mir Falco so fasziniert, diese... Das ist Gesamtkunstwerk, weil eigentlich war es ein Gesamtkunstwerk. Mhm. Es war ja nicht er. Mhm. Ich glaube, das war sein, er wäre es gern gewesen und ist am Ende dann von dieser Figur gefressen worden.
Find wow. Absolut so gut, absolut top. Gut ja. Beschrieben, ja. Aber man merkt, du bist wirklich ein Handwerker, ein Medienhandwerker. Weil was hast du jetzt gemacht? Jetzt hast du geteased, die Leute bleiben dran, wollen wissen, was ist die Geschichte mit Tradi Waberl. Du hast schon ein bisschen vorgegriffen, aber in Wirklichkeit hast du recht, wir müssen ja noch bei deiner Kindheit bleiben. Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, der klassische Schulweg. Dann irgendwann bin ich halt einmal Richtung Skateboarding und Co. abgedriftet. Dann hat es halt lang gedauert, bis die ersten... Ja, die Rockmusik Einzug gehalten hat, Bridges to Babylon, Rolling Stones, 98. Das war die erste CD, die ich mir gekauft habe.
98?
Ja, also weil ich habe mir vom Taschengeld gekauft, und ich wusste, der Papa hat immer Rolling Stones mögen. Mhm. Und dann habe ich die gekauft, dann war das ja cool. Dann ist Limp Bizkit gekommen, bis heute noch ein sehr großer Fan. Ja, dann ist es eh schnell abwärts gegangen. Da sind die Ramones gekommen.
Abwärts!
Weil das halt die Ramones gekommen, dann habe ich Tradi Waberl entdeckt, dann habe ich halt eine Katastrophe nach der anderen entdeckt. Und es war halt so, ich war in der Schule, habe Hauptschule gemacht, und mich hat Schule einfach nicht interessiert. Ich war so ein unglaublich schlechter Schüler. Es haben zu mir alle immer gesagt, hey, so blöd warst du ja nicht. Ja, weil mir hat das System nicht interessiert. Ich habe mit dem nichts anfangen können. Ich habe mir damals schon gedacht, was tue ich mit dem? Das brauche ich alles nie.
Was hat den Lehrern auch gesagt?
Teilweise schon, ja. Also ich habe sehr viele Freunde gehabt in der Schule. Nein, also ich war ein braver Schüler, war ein schüchterner Schüler, aber ich habe mir dann trotzdem gedacht, das wird nichts. Und weil eben kein Selbstbewusstsein. Und habe halt das durchgebracht, habe dann Poli gemacht und dann wollte ich schon einfach nach Wien. Und natürlich haben meine Eltern gesagt, hey, so easy geht das jetzt nicht. Ja gut, dann habe ich eigentlich keinen Plan gemacht, was ich machen will. Reden kann ich, und mir gedacht, ja, dann ist halt Verkäufer beim Eiselbaumarkt. So habe ich gemacht.
Beim Eiselbaumarkt?
Ja, der ist da im Pfandl. Das waren prägende Jahre. Und dann mit 18 habe ich sofort gekündigt und ich glaube, ich bin einen Tag oder zwei Tage nach meinem 18. Geburtstag bin ich schon im zweiten Bezirk in Wien in meiner Wohnung am Bogen gesessen.
War das die mutigste Entscheidung bis dahin in deinem Leben?
Ja, weil ich wollte unbedingt aussehen. Weil das Ischl von vor 20 Jahren in dem Falle, weil jetzt bin ich 37, ist sie für mich null ausgegangen. Es waren schon coole Leute, aber es war halt einfach so ein Mief und so ein, ich weiß nicht, ja, geht nicht. Weißt du, man ist 18 und ich habe halt, wir haben immer Urlaub gemacht, aber mein Vater war immer der Italien-Verfechter, weil ein Teil unserer Familie kommt aus Südtirol. Also haben wir, glaube ich, 20 Jahre Urlaub in Jesolo und in Cavalli gemacht. Und ich habe gesagt, sicher nicht mehr. Ja. Das war dann sicher auch so ein Grund, ich wollte unbedingt aussehen. Ja. Und Wien war für mich immer schon, weil ich ab 15 bin ich immer mit dem letzten Zug nach Linz gefahren zum Furtgehen und bin am 4 in der Früh mit dem ersten Zug wieder heimgefahren. Posthof, Kapu und alle anderen Späße. Das habe ich mit Wien dann halt auch gemacht oder habe dann einen Freund in Wien gefunden. Und habe ich gewusst, okay, mit 18, Wien ist die nächste Destination, gehen wir. Und ja, das war so das Kapitel.
Aber jetzt sitzt du da in deiner Wohnung im zweiten Bezirk, hast du gesagt, oder? Mhm. In Wien am Boden und denkst nur mal zurück an Salzkammergut. Weil eine Frage hätte ich nur zu dieser Jugend im Salzkammergut. Hat es Orte gegeben, Plätze oder spezielle Menschen, die in diesem Weg geprägt haben hier, abseits der Familie?
Ja, schon. Also es hat schon ein paar so Figuren gegeben, wo man halt nur denkt, auf die schaue ich heute noch ein bisschen auf. Das war sicher zum einen Steve, der hat früher ein Lokal gehabt, das ist noch Stress. Da hat es halt nur Bluesrock und so Sachen gegeben, das war extrem lässig. Das war so eine Figur, die prägend war. Roland der Tenläufe, der ein Tonstudio hat und für solche Sachen gemacht hat. Kino Ebensee, das war auch so ein bisschen meine Sozialisierung. Mhm. Aber dass jetzt so richtig Personen, die mich geprägt haben, eher schwierig. Das sind erst später gekommen tatsächlich. Aber wahrscheinlich, weil ich es auch nicht so aktiv gesucht habe. Weil ich war immer so, ich habe halt Skaten da, Punk gemacht und ein bisschen Hip-Hop gemacht bei meinem CD-Player damals noch. Ja, und keine Ahnung. lasst mich in Ruhe, so in die Richtung.
Aber es ist interessant, es kommt nämlich schon immer öfter oder oft wieder, dass die Leute sagen, man muss mal weg, um, wenn man dann wiederkommt, alles zu schätzen. Mhm. Würdest du das auch so unterschreiben?
Absolut, sonst würde ich, weil der Grund, ich lebe wieder daheim. Ja. Mhm. Also bei Digital Homeplace, jetzt dann die nächste Station Strobel, wenn wir da jetzt einen Platz zum Wohnen gefunden haben, weil ich gerne am See bin. Aber ja, Wien ist geil, Wien ist meine zweite Heimat, ich liebe Wien, ich arbeite sehr viel in Wien. Ja. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, ja, warte mal, eigentlich ist das sehr super, aber wer Wien kennt im Sommer, ist nicht super. Und irgendwann haben wir gedacht, hey, du kommst aus einer Region mit 70 Seen, das sind voll viele geile Sachen. Und vor allem die Region hat sich halt gewandelt. Ja. Also ich finde, jetzt ist Salzkammer gut, vielleicht auch durch die nachfolgenden Generationen. Es sind jetzt einfach Leute gekommen, die gesagt haben, hey, das ist ja alles ganz nett und schön, aber jetzt müssen wir schon mal anders fahren. Und du merkst ja, dass jetzt ein bisschen eine Veränderung einsetzt, in einer gewissen Art und Weise. Weil für Junge jetzt, glaube ich, durch die Entwicklung der Digitalisierung kommen und sagen, hey, ich will ja da sein, ich muss nicht mehr in der Stadt sein. Weil früher hat so jemand wie ich ja nur in der Stadt existieren können. Es war ja nie gegangen, dass du in Ischl sitzt und in der Medienwelt arbeitest. Wie sollte das gehen? Ja? Außer, dass du jeden Tag nach Wien pendelst, da ist du da keiner. Und deswegen ist das jetzt eigentlich viel besser als früher, muss ich sagen. Es war damals sicher auch gut. Nur für den damaligen Chris mit 18 Jahren hat das keinen Platz gehabt, weil es war nicht meine Welt.
Aber war der Chris damals mit 18 Jahren schon mit der Kamera unterwegs? Hat es das damals schon gegeben oder ist das dann erst gekommen?
Das war durch den Einfluss in Wien. Durch den Einfluss in Wien. Es hat einen Break gegeben. Ich habe als Kind voll gern fotografieren da. Also ich habe eine Nachbarin gehabt in dem Haus, wo wir gewohnt haben. Die hat mich oft auf so Ausflüge mitgenommen. Die haben immer so Pensionistenfahrten gemacht. Und das war immer cool, weil die haben sich voll viele witzige Sachen angeschaut und ich bin ein sehr geschichtsinteressierter Mensch.
Also, warte mal ganz kurz, du verwirrst mich. Erstens, wie bist du in diese Wohnung in den zweiten Bezirk gekommen? Und zweitens, wie hast du deine Nachbarin kennengelernt, die dich auf Pensionistenfahrten mitgenommen hat? Das ist Wien untypisch.
Ja, das eine hat nichts mit Wien zu tun, das war noch in der Heimat in Ischl.
Ach so.
Das war in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin.
Ich glaube, der Wiener Nachbarin hat dich mitgenommen.
Ich habe einen Wiener Nachbar gehabt, mit dem habe ich gerne ein Bier im Flur getrunken. Das war super. Das war so ein Mundelverschnitt.
Das glaube ich sofort.
Das war, glaube ich, ein bisschen eine Prägung.
Das hat übrigens der Robert auch, und zwar der Christian Reiner, der bei uns schon im Podcast zu Gast war, ist am selben Stock in Wien wie im Robert und da gibt es auch manchmal was zu trinken. Ich sage es jetzt nochmal. Kurzer Einwurf.
Plauder nicht alles aus, Peter.
Nein, es war so, weil, also ich habe kurzer Flashback nach Ischl in der Kindheit, da kann man das gut erklären mit der Kamera. Wenn man eine Nachbarin gehabt, mit jetzt geheißen, ganz eine liebe Frau gewesen aus Rohrbach, hat dann in Ischl gewohnt und die haben immer so Ausfahrten gemacht. Und wie ich noch kleiner war, haben meine Eltern gesagt, kannst du den vielleicht mitnehmen, dass ich nicht allein daheim bin. Und da habe ich immer meine Kamera mitgenommen, meine Analogkamera, und habe voll gern fotografiert. Und habe das ewig lang da. Und dann ist das irgendwann eingeschlafen durch andere Einflüsse. Und weil ich dann in Wien war, habe ich dann gemerkt, hey, warte mal, das habe ich eigentlich immer gern da. Und habe halt dann schon ein bisschen im Kulturbereich gehackt mit diversen Leuten und habe dann gemerkt, okay, was könnt ihr brauchen? Da hat die Digitalisierung mit den Kameras gerade so richtig angefangen, da war ich schon weit. Ja, probieren wir das halt einmal. Dann ist, glaube ich, so das innere Kind wieder aufgewacht, glaube ich. Und dann hat das angefangen.
Zu dem, was jetzt ist. Danke, dass du jetzt das alles aufgeklärt hast. Das war wirklich wichtig. Nein, passt schon. Das heißt, du bist schultechnisch vom polytechnischen Lehrgang nach Wien und hast dann gleich eigentlich in diesem Medienjob begonnen, oder?
Tatsächlich nebenbei. Also ich habe mir in Wien nur eine normale Anstellung gesucht, habe in einem Büro gearbeitet im Verkauf und habe einfach nebenbei mit Bands gearbeitet, auf Konzerte gearbeitet und habe einfach probiert, Sachen zu lernen, habe connecten und bin halt einfach in diese Kulturwelt in Wien eingetaucht, ja, mit all seinen Schattenseiten wie Lichtseiten. Das war sehr lustig, oft sehr anstrengend. Und natürlich war es halt auch sehr interessant, weil du halt natürlich, ja, ich habe schon Wien kennt, aber es dann in einer Stadt vor uns, das ist natürlich noch ein anderes Level, gell? Also wenn du einfach aus einem 14.000 Einwohner-Kaff in einer 2-Millionen-Stadt jetzt kommst, ne? Also das war schon sehr spannende Zeiten. Und da habe ich eigentlich, es ist ja oft so, finde ich, ihr kennt das sicher doch auch. Es passieren Dinge und da denkst du einmal, für was ist das jetzt gut gewesen? Negativ oder positiv? Und dann 10 Jahre später denkst du, ah ja genau, für das war das jetzt gut. Und da war diese Zeit sicher sehr prägend. Für meine Eltern war es wahrscheinlich manchmal nicht so lustig, aber immer sehr viel Sorgen gemacht und hin und her, weil ich mir immer dachte, ja, wird schon irgendwie gehen. Und passt schon, so hat es halt auch. Also mir ist es nie schlecht gegangen. Ja. Weil ich immer gearbeitet habe und immer geschaut habe, dass ich nebenbei das halt mache, was mit zart. Aber auch da keine Idee, also Selbstständigkeit zum Beispiel war nie im Schirm. Das hat sich dann ergeben, muss ich auch sagen. Mir war immer klar, hey, wenn du die Sachen machen willst, du musst halt schauen, dass du Geld hast, dass das passt. Und dann kannst du ja jeden Spaß machen.
Das heißt, das war immer Hobby?
Eigentlich schon, ja, weil ich habe mir auch nicht gesehen da drinnen, weil ich mir immer gedacht habe, ich komme aus einer Prägung, aus einer Zeit, wo es einfach krass war, wenn du keine Matura hast, bist du der Trottel. Auch wenn das jetzt viele Leute sagen, dass das nicht so ist, aber damals war das einfach so. Gibt es ja genug Beispiele, wo Leute sagen, die halt leer gemacht haben, die immer sich nur selber so dekretieren, aber nur leer gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr viel geistert in meinem Leben, ich bin sehr belesen, ich habe gekriegt, dass ich mit sehr vielen Künstlern arbeiten darf. Und manchmal kommt mir vor, dass Leute, die eine handwerkliche Ausbildung gemacht haben oder eine Lehre gemacht haben und 20 Ecken weiter sind als so manche Maturante. Also jetzt nicht, dass ich jetzt einen anderen schmälern möchte, aber den Stempel hast du halt gehabt. Und deswegen war einfach dieses so, nein, lass dir ein Hobby sein, weil die fördert die Ausbildung. Und in Österreich ist es halt schon so, du kannst schon alles erreichen, was du willst, aber schulisch ist es halt schon so, wenn du diesen Vision nicht hast, kommst in keine weiterführende Schule rein oder sonstiges, außer du machst 15.000 Zusatzprüfungen. Und das hat mich auch nicht interessiert, weil dann hätte ich erst wieder in die Schule gehen müssen. Und das wollte ich ja nicht. Also deswegen habe ich das Hobby so da weiter betrieben.
Aber wer hat da das eingeredet, würdest du sagen? Ist das die Gesellschaft? Waren das die Eltern? Ist das alles? Und wie hast du dann diesen Mantel abgelegt, dass du dann gesagt hast, hey, ich habe eigentlich genug Werkzeuge mit, dass ich die Matura gar nicht brauche an sich oder diese Schulbildung?
Sicher die Gesellschaft. Ich glaube, das ist schon damals ein bisschen ein Stigma da gewesen. Heute zum Glück finde ich, ist das nicht mehr so. Wir merken es ja auch. Man merkt ja auch Grund, warum finden überall die Handwerker und die Leute, die in die Bereiche arbeiten? Genau aus dieser Zeit, was immer kannst du, na bitte machen Matura, weil das andere ist ein Scheiß. Und jetzt verdienen teilweise Handwerker mehr Geld als manche Studierte, weil einfach alle keine mehr da sind. Und es ist schon so, das war sicher gesellschaftlich. Und wie gemerkt habe ich es tatsächlich dann in der Wien-Zeit, weil was ich in Wien so liebe, ist ja dieser Grant. Und was mir in Wien noch so gefällt, ist halt einfach diese Attitude, diese, wie soll ich denn sagen, mach's einfach. Also irgendwann habe ich gemerkt, hey, warte mal, das selbst bemitleiden, sudern, bringt mir sicher nicht viel. Muss anders gehen. Da war die Musik auch natürlich ein guter Kultivator, weil es gibt dafür Bands, die in die Richtung arbeiten. Und das hat mir aus dem rausgerissen, weil ich mir gedacht habe, naja, weißt du was, wurscht, es ist jetzt dein Ding, es ist jetzt so. Bevor wir jetzt der Vergangenheitsbewältigung 50 Jahre betreiben, da mal lieber schauen, dass wir viel kommen, dass wir 50 Jahre woanders sind. Ja,
das ist ein super Stichwort, weil hat nicht alles einen sehr wahren Kern in der menschlichen Entwicklung, wie zum Beispiel, warum ist unser Schulsystem so, wie es ist? Es ist ja leider ein bisschen veraltet, aber und keiner greift es leider an, aber in Wirklichkeit hat es nicht mit der industriellen Revolution zu tun, dass sozusagen viele sagen, gekommen, Handwerk, das machen alles die Maschinen mittlerweile. Also ich rede jetzt von vor vielen Jahren, ja. Und deswegen haben halt viele in diese konforme Schulbildung investiert. Und jetzt dreht sich alles um wegen der AI, weil alle sagen, pass auf, das, was du in der Schule lernst, ist bald alles überflüssig, weil die AI macht das von alleine. Und damit ist das Handwerk wieder gefragt. Das heißt, es dreht sich eigentlich gerade, oder?
Finde ich auch. Und ich finde oft so lustige Backfire-Sachen. Die werden Sie sich alle in der Schule nicht erinnern können, wenn der Lehrer da erklärt hat, ja, Taschenrechner hast du aber auch nicht immer eingeschoben, oder? Naja.
Doch. Mittlerweile haben wir das Ding. Die Smartphones, die alles können.
Also das Ding ist, also ja, also ich glaube halt das, aber ich glaube trotzdem, dass die Herausforderung auch gesellschaftlich ist, weil ich mir schon vorkomme, wie du richtig sagst, das Schulsystem ist veraltet und du merkst das ja auch. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bis auf Leute, die vielleicht einmal die Unternehmen von den Eltern übernehmen oder die vielleicht sagen, ich finde mit 17, 18 meine Leidenschaft, kenne ich keinen, der in seinem angestammten Jobleben ist. Ich kenne fast keinen. Weil jeder sagt, ja, das habe ich gemacht. Und es macht ja Sinn, wie soll ich denn bitte mit 16 wissen, was ich mein restliches Leben tue? Und ich finde das aber nicht einmal so negativ. Jetzt inzwischen, weil ich mir denke, hey, du lernst ja unterwegs so viel.
Aber deswegen bin ich immer begeistert, wenn man in seinem Leben Pädagogen trifft, also wirklich Lehrerinnen und Lehrer, die etwas erkennen, die ein Talent von dir erkennen, die genau wissen, ich hatte das Glück, ich habe einen Künstler gehabt, den Herwig Zenz, der unterrichtet hat zum Glück und der mich da in die richtige Richtung geschubst hat. Ist dir sowas auch passiert oder überhaupt nicht?
Doch, da hat es so halb, also es hat keinen Lehrer gegeben. Also, naja, es hat schon einen Lehrer gegeben, wo ich es dann später erfahren habe, also der das ist auch diese 3D-Wabel-Komponente jetzt witzigerweise. Das kann man so verzeihen. Ich habe einen Lehrer in der Schule gehabt, den Marischl. Ein unglaublich netter Mensch. Unglaublich gescheit. War mein Deutsch- und Geschichtelehrer. Man würde sagen, sehr konservativ, aber eigentlich auch nicht. Und der war halt immer voll streng, ja. Aber irgendwie war er cool. Ja. Das ist immer gekommen, ja, Herr Güttel, und hat mir was auf die Schulter geklopft. Und ich habe mir gedacht, so. Und dann habe ich später ein paar Mal getroffen, und da habe ich dann schon lange Haar gehabt, habe schon Kutte getragen und so Zeug. Und dann haben wir immer gedacht, der wird sich denken, Alter. Und dann sagte er, nein, das gefällt mir, super. Und sie haben blablabla. Und ich habe mir gedacht, wieso gefällt das denn? Dann war es aber so, der gesagt, nein, verfolgt das, bleibt da dabei, das ist alles richtig, glauben wir es. Ich habe mir gedacht, ja, er sagt das wahrscheinlich, weil er Mitleid hat oder nicht. Deswegen gesagt, der war wirklich, hat immer Anzug getragen, was der Anzug, Sakko, Baskenmütze, gell, und immer ganz feiner her und immer so starkes Rasierwasser, aber trotzdem ein cooler Typ. Und dann war ich in Wien und da war es so, ich sage, wo bist du denn her? Ich habe Ischl hin und her und es war so in die Arena-Kreise ein bisschen und dann ja so drei Wabelkreise ein bisschen so, ja, Ischl, ja, da gibt es ein Wein. Und ich sage, ja, in Ischl gibt es viele Leute. Nein, aber die, da gibt es einen speziellen. Ich will es im Namen nicht sagen im Podcast, weil ich das versprochen habe. Aber es ist so lustig, es gibt ein Album von Radio Wabel, Werwolf Romantik. Und das ist das wunderschöne Stück Lonely oben, was in meinem Resetaritz aufgenommen ist, was ja sogar in die Charts war in die 80er. Und es gibt ja die Radioversion, wo es dann vorbei ist. Und tatsächlich ist es aber so, bei der Albumversion, auf einmal reißt das Lied ab und irgendeiner bläht im wütendsten Dialekt eine. Er darf mit der Muse den Scheiß Ami-Scheiß, das brauchen wir nicht, wir haben unsere eigenen Lieder da und bla bla bla. Und fangt auf einmal an, den Wildschütz zu singen, was ja die Salzkammergott-Hymne ist.
Ja.
Und ich denke mir, damals, wie das her, die fixte Stimme, das gibt's nicht. Irgendwas hat's da. Also der eine sagt, sechs früh morgens, seit ich in der Früh, und das Lied halt geht. Und ich denke mir, aber im ärgsten Salzkammergott-Dialekt, dann denke ich mir, wieso ist auf einer Tradi-Wabel-Platte verdammt mal ein Lied aus dem Salzkammergott, das passt aber gar nicht zusammen. Und dann sagt der in Wien zu mir, ja, das ist der und der. Und ich sage, ich kenne noch einen, der so und so ist. Und der war mein Lehrer. Ja. Sage ich, nein. Und ich war einer der Ärgsten anscheinend damals in der Partie. Und ich habe mir gedacht, schön. Und der war insofern so prägend, weil ich mir dann gedacht habe, das war für mich so ein Klickmoment, weil der hat einfach, war ein super Lehrer, er war extrem gut. Also da habe ich so viel über Geschichte gelernt. Und er war immer so begeisterungsfähig, aber der hat das einfach sogar können, wenn du zu dem, wenn du den heute sehen würdest, ja, und du sagst, er war bei Radio Wabel dabei, würde ich dir sagen,
nein.
100 Jahre nicht. Ja? Wow.
Nein.
Und die zweite prägende Person war dann in Wien, ein guter Freund von mir, Sam, der immer schon viel im Medienbereich gearbeitet hat. Da habe ich ein bisschen fotografiert und das hat alles super funktioniert. Und das war die Zeit, wo die Videokameras immer kleiner geworden sind und wo das angefangen hat mit Vlogging und hin und her. Und der hat dann irgendwann zu mir gesagt, hey, du hast eh so ein Auge, probier das doch einmal. Und ich habe gedacht, boah, fühl mal was der, das ist schon ein Next Level und hin und her und habe mir das halt überhaupt nicht zutraut. Und habe dann gedacht, ja gut, wurscht. Und ich habe dann gesagt, ja du, da mal ein bisschen und da ein bisschen und ich hilf mir. Und dann hat das halt alles angefangen. Also das waren schon so prägende Elemente auch. Aber viel prägendes war sicher, glaube ich, bei mir die Musik halt auch. Ich habe da immer recht wie so ein Schwamm so viel aufgesogen. Weil ich einfach gemerkt habe halt auch, war zum Beispiel eine große Ernüchterung in Wien, weil ich einfach mal gelernt habe, hey, eigentlich jeder dritte Künstler in Österreich kann nicht von der Musik leben. Das war für mich so eine Teenager-Ernüchterung, wie ich erst mal nach Wien gekommen bin. Weil ich immer geglaubt habe, wenn man ein Album rausbringen kann, genau, oder wenn man im Radio gespielt wird, dann muss ja Gehalt gehen. Und dann hast du gemerkt, hey, die kriegen kein Gehalt. Und das war insofern eine Prägung, weil ich gemerkt habe, hey, warte mal, die gehen einer Leidenschaft nach und wissen gar nicht, ob sie was wird, aber sie tanzt trotzdem. Und das war für mich schon, Entschuldigung, ein bisschen so ein Aha-Moment.
Absolut. Aber mir, also die Wertigkeit von Musik ist viel höher beim Hörer, wenn man sie nicht auskennt, als wie wenn man dann plötzlich in die Szene eintaucht.
Oh ja.
Weil man glaubt, ein Album, das ist was. Nein, das ist eigentlich nichts. Du musst einmal Geld damit verdienen, du musst Konzerte booken und so weiter. Es ist eine schwierige Geschichte, aber hat es dann gleich funktioniert bei dir, wie du dann wirklich die committed hast und gesagt hast, passt, ist jetzt alles auf der Karten, ich werde jetzt einfach Filmemacher, Videograf.
Ja und nein. Also ich habe zum Glück sehr viele Leute gehabt, die mich unterwegs unterstützt haben. Ich habe, glaube ich, auch viele Leute gehabt, die einfach mit mir da haben, die mich einfach mitgenommen haben, weil ich damals natürlich auch kein Geld noch nicht verlangt habe oder halt keine Beträge, die gesagt haben, ja, dann ist halt nichts verloren. Und es hat sich dann entwickelt, aber es waren natürlich schon sehr viele Setbacks dabei, es waren schon sehr viele Momente. Also ich glaube, gefühlt, also ich will grundsätzlich jedes Jahr mindestens einmal hinschmeißen, das haben wir, glaube ich, alle, wenn es da einfach reicht. Und damals wollte ich, glaube ich, die dritte Woche hinschmeißen. Aber ich habe trotzdem immer weiter und ich weiß aber nicht, warum. Also wenn du mich heute fragst, hey, das war oft nicht so leichte Zeiten, ich habe dann eben gearbeitet und habe das dann eben aufgebaut. Jetzt habe ich teilweise 70 bis 80 Stunden Wochen gehabt, weil ich es unbedingt wollte. Ich bin auf Tour mitgefahren, ich bin irgendwo hingekommen für Konzerte, aber Flughäfen, Bahnhöfe, in Autos geschlafen, keine Ahnung, mit Sandler Bier getrunken, wenn ich auf dem Zug gewartet habe und einfach keine Kohle gesehen, aber es war irgendwie eine geile, prägende Zeit und das ist dann immer besser geworden, weil ich dann irgendwann gelernt habe, selber lernen. YouTube war dann fix mein Einzelcoach.
Ja.
Ist heute noch, ich habe so viel gelernt über YouTube, ich habe dann angefangen, dass ich bei anderen mitgearbeitet habe, für free, da habe ich auch viel gelernt und dann habe ich gemerkt, es war so small steps und dann auf einmal sind die smallen Steps aber immer größer geworden und dann auf einmal sind es richtige Stockwerke geworden und ja, und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich heute schon dort bin, wo ich bin, also das da geht noch viel Luft nach oben, aber ich habe einfach gemerkt, hey, stetig da und vor allem auf die Umgebung horchen. Also ich horche immer sehr aktiv zu, ich rede zwar gern viel, aber ich horche auch sehr aktiv. Und es ist bei mir oft so, ich höre so Key Sentences, da irgendwer sagt, wo ich sage, okay, das hat einen Sinn. Mhm. Und bei mir habe ich es eigentlich auf, das brennt sich dann immer hier rein. Da wäre nur irgendein Key-Sentence, der sagt, ja, was denn normalerweise, du keinen zwei Stops da drüber oder bei der Beleuchtung tust so. Mhm. Random. Und in meinem Kopf ist so ein Memory-Effect-Ding, das war jetzt wichtig, kannst lauf eine, zack, und es ist dann lives forever there. Then. Das ist voll witzig. Also ich lerne voll viel über Hirn, also weil ich halt aufpasse. Ja. Und so wie bei allen, ich glaube auch, wenn es von Anfang an sofort funktioniert hätte, dann müsste man es eh fragen. Also ich liebe ja diese Lernkurve. Also ich habe einfach über den Adam Grant gelernt, get comfortable with feeling uncomfortable. Das mag ich voll gern. Also immer das außerhalb der Komfortzone irgendwo mal rumschwimmen, so oft anstrengend. Aber man merkt halt, die Komfortzone wächst und das finde ich voll angenehm.
Aber bremst man dann jetzt beide Standbeine aus, wenn man sowohl der Leidenschaft nachgeht, auch schon professionell, und trotzdem noch einen Beruf hat? Hat das trotzdem funktioniert mit deinen 70, 80 Stunden Wochen oder war irgendwann einmal der Punkt da, wo beides drunter gelitten hat?
Absolut hat es dann, weil der Turning Point war dann der, ich habe dann bei der Gesser Firma gearbeitet und das war dann in der Corona-Zeit. Also in der Corona-Zeit, also wirklich, ich habe mich im Sommer 20 selbstständig gemacht, komplett. Und das war so, wo alle gesagt haben, du bist voll wahnsinnig. Ich habe gesagt, ja, was soll ich da, ich habe meinen Job verloren. Und ich hätte zwar schon wieder ein paar Angebote gehabt, aber witzigerweise war es damals so, dass ich ein paar Kunden schon gehabt habe, die gesagt haben, hey, weißt du, wenn du ein bisschen mehr Zeit hättest, da könntest du ein bisschen mehr Geld zahlen. Und da war das ja alles eine super Geschichte, oder? Und ich habe damals einen Payout gehabt für 3 Monate. Also ich habe 3 Monate nur Gehalt gekriegt. Und da haben wir gedacht, okay, jetzt könnte ich 3 Monate eigentlich probieren. Und nach den 3 Monaten habe ich dann gar nicht mehr nachgedacht. Ich habe dann zwar schon immer noch Jobangebote gekriegt, aber nein, eigentlich, und das ist jetzt eben 4 Jahre her, also dass ich jetzt komplett selbstständig bin. Und das war schon der Turning Point, weil die Jobs haben natürlich gelitten. Aber auch, weil ich gemerkt habe, hey, da habe ich vielleicht über die Wien-Jahre das gelernt, dass die Selbstständigkeit vielleicht doch was für mich ist, weil einfach in Wien sehr viel mit mir selbst gelernt habe. Dass ich vielleicht doch gar nicht so selbstbewusst bin, dass ich vielleicht doch Organisationstalent habe, also solche Dinge. Mhm. Also da bin ich zwar sehr ehrlich, aber ich bin immer sehr ehrlich bei solchen Sachen. Und da habe ich gemerkt, vielleicht ist es doch was und ich bereue es bis jetzt keinen Tag, muss ich ehrlich sagen. Also, ja.
Was hat dich denn schlussendlich dann dazu bewogen, wieder nach Hause zu gehen, daher nach Bad Ischl? Warum bist du zurückgekommen in Salzkammergut, wenn Wien einfach trotzdem der Sehnsuchtsort war? War es doch stärker, das Heimatgefühl?
Ja, zum einen die Komponente, ich habe einmal einen so geilen Sommer da gehabt vor viele, viele Jahre mit ein paar alten Freunden, die auch bei der Herzog sind und das war dann voll witzig. Das war dann so, was du gedacht hast, hey, eigentlich ist das schon alles geil. Mhm. Und es ist viel besser geworden, es ist moderner geworden, es sind andere Leute da, man hat natürlich einen anderen Background, man denkt anders. Ja, wenn man jung ist, will man unbedingt in der Stadt sein, unbedingt in der Action sein. Und jetzt, ja, ich habe Zeiten, aber wenn das keiner glaubt, ein paar Freunde, die mich extrem gut kennen, wissen das. Ich gehe teilweise 1,5 Stunden lang allein still spazieren oder hucke eine halbe Stunde am See und schaue nur aufs Wasser raus. Das kannst du in Wien halt nicht, außer du fährst irgendwo im Wienerwald raus oder in Kalmberg auf oder sonstiges. Und dieser eine Sommer, das ist jetzt viele, viele Jahre her, das war dieser Keypoint, wo man dachte, ne, eigentlich. Und natürlich halt auch, Eltern werden nicht jünger, finde ich auch sowas, wo man dachte, hey, ich will eigentlich nicht so weit weg von meinen Eltern sein. Die geht es zum Glück gesundheitlich gut, da passt alles, aber trotzdem, was da ist, sind so Faktoren, das Erwachsenwerden halt auch. Und man merkt dann, Stadt eh geil, kann man immer sein, aber man merkt dann auch irgendwann, hey, warte mal, nein, aber lerne deine Homebase schätzen, weil ich dann auch gemerkt habe, wie ich mich dann so committed habe, wo ich gesagt habe, okay, so jetzt kann man gut, das ist meine Base, meine zweite Base ist Wien und mein Zuhause ist die Welt, dann hat es nur besser funktioniert, weil ich vor allem gemerkt habe, ich habe wirklich gewurzelt. Und da merkst du richtig, wenn du da mal einen Stock hast, boah, das ist cool. Du hast immer wieder was du zurück kannst. Da bist du nicht so zerrissen. Bei Wien hat es auch verpasst. Du hast auch den Monat gehabt. Aber irgendwie warst du dann wieder in Ischl, dann warst du wieder in Wien und hin und her. Das war nie so, da bin ich jetzt am Punkt.
Aber das finde ich jetzt interessant, weil eigentlich sagst du jetzt, ihr habt euch beide verändert. Nämlich deine Heimat und du, oder?
Ja, absolut. Also ich bin sicher ein anderer Mensch als damals. Und das ist auch gut so, weil stell dir mal vor, ich war derselbe Typ wie vor 20 Jahren.
Ja, eben.
Das war eine Katastrophe. War für alle Katastrophen.
Aber jetzt nimm uns mal mit, was hat sich hier verändert? Oder du hast ja auch gesagt, vor 20 Jahren war Bad Ischl nicht so aufregend, wie es jetzt ist. Was hat sich da verändert? Wie hat sich das entwickelt?
Ich glaube, erstens tut das sicher mein Älterwerden mitspielen. Also man lernt dann Dinge mehr schätzen, man merkt dann, hey...
Ja, aber das bist du.
Genau, richtig. Ischl hat sich, glaube ich, verändert, die Stadt ist einfach modernisiert worden, es sind diverse Veranstaltungen da gewesen, Landesgarten schauen und solche Dinge, über die Stadt die Chance genutzt hat. Es ist lustig, aber sie haben die Chance genutzt und haben zum Beispiel einfach die Stadt einmal zeitgemäß modernisiert oder es sind neue Lokale aufgepoppt oder natürlich auch über Freundschaften hat man dann viel anders gesehen. Es ist, mir kommt immer vor, ich bin mir sicher, das Ischl vor 20 Jahren war auch gut. Viele Leute, ja, sonst würde da keiner wohnen. Ja. Aber irgendwie so viele Leute, so wie uns im Alternativbereich, war das halt schwierig. Mhm. Und weil ich halt durch meinen Ort, das ich mir angeguckt habe, war sowieso schwieriger. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, nein, es ist da mehr Platz für solche Leute. Die war davor sicher auch schon, aber es irgendwie besser waren durch eben Veranstaltungen, durch ja, ich kann es dir gar nicht so genau beschreiben.
Aber gehen wir nochmal tiefer. Reizt dich überhaupt je dieses Kaiserstadt-Image?
Absolut nicht. Also ich bin ein unglaublich geschichtsinteressierter Mensch. Ich beschäftige mich sehr gerne mit Geschichte, lese sehr viel, habe da breites Wissen. Ich tue mich sehr schwer damit, dass jedes Jahr quasi mein Geburtstag von jemandem feiern, der eine der größten Katastrophen des 20. Jahrhunderts ausgelöst hat, wo wir 10.000 Leute was anderes erklären. Aber trotzdem hat er einen Haxen unter den Zettel gesetzt.
Und mir schon nämlich klar, dort?
Ja, nämlich dort in der Kaiservilla. Und es ist schon schön, dass Ischl von dem profitiert, aber das werden wir nicht immer. Und es ist schon okay, wenn man eine gewisse nostalgische Note hat, aber ich tue mir unglaublich oft schwer damit, wenn ich halt diese Traditionsuniformen und so sehe und hin und mir denke, ja, ich meine, ich bin schon mal im Sonntag mal rumgefahren und habe mir das angeschaut. Ich bin schon mal da in diese Bergfestungen nochmal rumgereiht. Weißt du, oder habe mir schon diverse Museen angeschaut, in denen man, ist eh nicht, wenn man so ein Traditionsreglement irgendwie aufnehmen lässt, aber es ist vielleicht die falsche Richtung. Und es ist so eine Verklärung irgendwie ein bisschen, so die gute alte Zeit, die ja in den 50er Jahren, wie wir alle wissen, made up war, weil wir müssen ja schnell das Schlechte vergessen, was davor war. Und auf der anderen Seite, touristisch, okay, braucht man es wahrscheinlich. Bin jetzt der Falsche, der das diskutieren kann, aber ich denke mir dann schon, weil ich es heuer auch videotechnisch begleitet habe, die Kaisertage, weil sie mich gebucht haben, so ehrlich bin ich auch. Das war recht spannend zum Sehen. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, so, boah, ob das nicht Ablaufdatum hat, das Ganze. Weil Ischl ist halt mehr. Ischl hat viel Kultur, Ischl hat extrem viel gute Leute, Ischl hat einen extrem interessanten Zugang, Natur und hin und her. Und ich finde einfach, dass das irgendwann einmal so sein müsste, dass man da, weil wir Einheimischen wissen es und wir von dir von außerhalb kommen, wissen es auch, aber es überwiegt trotzdem nur dieser Kaiserschatten. So. Aber vielleicht muss der sein.
Aber wenn wir es runterbrechen, ja, wie wäre die Geschichte von deiner Seite, die Geschichte, die Bad Ischl nach außen erzählt, wenn man den Kaiser, die Sissi und die damit zusammenhängende Romantik einfach rausstreicht? Was bleibt über?
Eine unglaublich sympathische Stadt mit sehr vielen interessanten Menschen, die alle stur sind und lieb sind, die ein Wissen um ihre Natur, um ihre rundherum. Weil das ist schon so etwas, was ich immer so schätze bei uns, wo man oft denkt, oder bist irgendwo bei uns unterwegs in der Region, ich gehe gerne Mountainbiken, ich gehe öfters gerne lang spazieren. Mhm. Fasziniert mich immer wieder, weil man denkt, hey, Ischl hat so viel mehr als das. Ja. Man versteht halt einfach, warum die ganzen Kaiserfamilien daherkommen sind, natürlich. Ja.
Und ich gebe dir auch absolut recht, dieses Verklärende ist definitiv da. Ja. Aber glaubst du nicht auch, dass es eine Chance gäbe, mehr aufzuklären oder die wahre Geschichte zu erzählen? Weil dieses Kitschige, da gebe ich dir total recht. Ja. Das braucht es in Wirklichkeit ein bisschen weniger. Aber der Typ ist jedes Jahr über mehrere Jahrzehnte dorthin gefahren im Sommer und hat seine Sommer dort verbracht, wie heutzutage manche Opas oder Omas. Ja. Also ich glaube, dass er einfach wirklich eine schwierige Persönlichkeit war und natürlich zum Beispiel auch die Auseinandersetzung mit seinem eigenen Sohn überhaupt gescheut hat. Weil der Rudolf hätte ihn ja wahrscheinlich sogar in die richtige Richtung gestoßen und ist daran komplett gescheitert. Diese Sachen werden noch viel zu wenig erzählt, oder?
Absolut. Und ich glaube, es werden schon Versuche gemacht, dass es eine mehr kritische Auseinandersetzung gibt. Das schon, das weiß ich. Salzkammergut 2024 hat auch ein paar Projekte in diese Richtung, also Kulturstadt auch ein paar Projekte in diese Richtung gebracht. Und ich glaube, das kehrt mir her, weil, also nur mal festzuhalten, ich will es überhaupt keinen verärgern von diesen Menschen, die dieses Traditionelle hochleben lassen, weil ich schon weiß, okay, für die ist das in einer gewissen Art und Weise wichtig. Aber jeder hat seine Meinung und ich denke mir halt oft so, ich finde es schön zum Sehen, wenn man so Paradeuniformen sieht von damals. Ich habe zum Beispiel bei der Kaisertage, wie ich heute gefilmt habe ich zwei getroffen, die haben wirklich Originaluniformen von der Zeit getragen. Also wirklich echte. Okay. Und das war schon spannend, einmal zu sehen, was denkst du, boah, das ist jetzt wirklich eine Uniform, die ist 110 Jahre alt, voll im Schuss. Und denkst du, vielleicht ist genau diese Uniform in Form einer anderen Person auch in Ischl wirklich gewesen, weil es war eine Marschallsuniform. Mhm. Vielleicht war der da, ja, damals in Ischl.
Aber genau das meine ich. Diese Auseinandersetzung mit der Wahrheit oder mit der echten Zeit wäre doch spannend in Wirklichkeit.
Absolut. Absolut.
Und nicht dieses Auslöschen von dem Ganzen.
Genau, das war, glaube ich, vielleicht der Ansatz, dass man einfach sagt, man findet eine schöne Mitte. Mhm. Dass man sagt, hey, man kann das schon irgendwie feiern und hin und her, und das ist super. Und trotzdem kann man aber sagen, hey, warte mal, lasst uns mal ein bisschen tiefer reinschauen, weil zum Beispiel man so die Monarchie und Co. Es war halt der Architekt für Europa in einer gewissen Art und Weise.
Es gibt einen gescheiten Spruch, den habe ich einmal gehört. Die Monarchie war großartig, ab dem du ein Graf oder Fürst warst.
Ja. Alles andere drunter war furchtbar.
Definitiv. Definitiv. Ja, aber eine Frage habe ich noch zu dem. Wenn wir jetzt alle uns einig sind, das wäre gut, wenn die Aufarbeitung ein bisschen besser und tiefer funktionieren wird. Wie geht's denn dem Salzkammergut generell mit echter, tiefer Aufarbeitung? Können wir das überhaupt?
Ich glaube schon. Ich meine, ich habe die Marie-Therese Amborn interviewt, die Wilhelmine Salzkammer, also Bad Ischl und Co. Das ist, glaube ich, gut. Es gibt viele, die sich damit beschäftigen. Es gibt viele Kritiker. Bei Salzkammergut 24, muss ich es nochmal erwähnen, hat es auch ein paar Projekte gegeben, die sehr spannend waren. Natürlich wächst da immer wieder mal Geist auf, die das nicht wollen. Aber ich glaube, es ist einfach die Zeit. Und ich glaube einfach schon auch, dass Salzkammergut insofern spannend war. Wir waren eins der Widerstandsnester, Blieseis, die sie ja da in die Berge versteckt haben. Ne? Und zum anderen natürlich gibt es extrem viele interessante Geschichten von der Bevölkerung her. Nicht sagen wollen, dass jetzt alles zu glorifizieren ist, aber ich glaube, es ist ein österreichisches Problem. Ich kann mich mal erinnern, dass der Harry Stöcker mal erzählt hat, also aus dem Umfeld von Harry Stöcker, nicht er selber, dass zum Beispiel wenn wir jetzt bei den Bleimer Nationalsozialisten verurteilt worden ist in Österreich. Und ich habe gesagt, das ist ja Blödsinn. Und dann habe ich zum Suchen angefangen und tatsächlich sind da alle durchgerutscht, haben halt irgendeine Geldstrafe gekriegt, dann passt schon. Ist der Zeit geschuldet, weiß ich nicht. Aber Deutschland, finde ich, hat das schon besser gemacht. Ja. Die sind dafür besser reingegangen. Und manche würde mir das wünschen, jetzt nicht, weil ich sage, man muss immer die Geschichte aufwärmen die ganze Zeit. Aber es ist halt ein ganz wichtiger Part. Und ich glaube auch, also ich bin halt immer der Mensch, oder meine Überzeugung ist, wenn ich heute und morgen verstehen will, muss ich auch gestern verstehen. Wenn ich gestern nicht verstehe, dann darf ich nicht über heute reden. Es ist einfach so. Ja, deswegen lese ich extrem viel gerne Geschichtsbücher und schaue mir für so Sachen an. Nicht, weil ich jetzt glaube, wir müssen jetzt alle Geschichtsprofessoren sein, aber weil ich schon die Meinung habe, auch gerade über Kultur, über Musik und Co. habe ich das so stark gelernt. Hey, du musst zurückschauen. Und du musst da manchmal Sachen hinschauen, die weh dann. Dass du sagst, okay, das ist jetzt nicht positiv, aber das müssen wir mal machen, weil sonst haben wir kein Ding. Ne?
Und es gibt immer zwei Seiten. Das ist auch ein Learning.
Absolut. Und das finde ich das Wichtigste.
Mindestens zwei Seiten. Du hast das oft angesprochen jetzt schon. Kulturhauptstadt 2024.
Ja, da wollen wir auch hin.
Genau, wir sind bei den Ausläufen. Aber mir würde interessieren, du bist ja ein kulturinteressierter Mensch, musikinteressierter Mensch. Du schaust ein bisschen andere Richtungen, wie das die Norm ist. Kannst du dich an den Tag erinnern, wo du erfahren hast, dass Bad Ischl Kulturhauptstadt 2024 wird? Wie ist da gegangen?
Das kann ich mich gut erinnern, weil da bin ich gerade auf Tour gewesen. Ich glaube, ich war gerade in Hamburg, glaube ich. Bin in Hamburg gesessen beim Café und habe mitgekriegt, dass wir das waren sind. Und ich muss tatsächlich sagen, am ersten Moment haben gedacht, spannend, weil ich habe zwar gewusst, es gibt einen Bewerbungsprozess, ich habe zwar gewusst, da passiert was. Aber ich habe Linz 09 kennt, ich habe Graz, also Linz 09 habe ich bewusst mitgekriegt, Graz 030 gerade noch nicht ausgegangen. Das war so, okay, cool. Aber was heißt das jetzt? Ja. Ich lasse mich überraschen. Und dann ist ja dieser ganze Prozess losgegangen. Und das war dann wirklich interessant, dieses Kommen sehen, ja. Wo ich dann gemerkt habe, hey, warte mal, da waren natürlich diese ganzen Geburtswehen, diese ganzen Sachen. Ich bin dann ein paar Projekte reingekutscht als Filmer, weil natürlich auf die lokalen Leute zugegriffen haben wir teilweise. Du hast dann auch viel gelernt und das war dann schon für mich so, für mich war es so, je näher, dass es gekommen ist, umso spannender ist es geworden. Und im ersten Moment war es so, ich bin in Hamburg in einem Café gesessen, habe das gelesen, habe natürlich auf Social Media überall die Videos gesehen, wo bei uns in der Trinkhalle haben sie Übertragung gemacht, wo sie alle geschrien haben und gefeiert haben. Und ich war so geil. Aber dann habe ich gedacht, dass jemand, der im Kulturbereich tätig ist, spannend. Weil da treffen jetzt wirklich zwei Welten aufeinander. Also eine Kulturhauptstadt als Institution trifft auf Salzkammergut. Salzkammergut ist, finde ich, schon weltoffen, aber manchmal auch nicht weltoffen. Und das finde ich sehr spannend, was dann passiert. Und das haben wir ja dann nicht gesehen nachher, was so passiert ist.
Da sind wir wieder bei den zwei Seiten.
Ja, absolut. Aber ich habe das oft sehr amüsant gefunden, weil ich oft mit Leuten auch diskutiert habe. Und ich liebe das ja. Ja. Und ich habe ja irgendwie, ich mag ja das oft ich mag ostige Leute voll gern. Ich finde das oft so geil, weil ja oft, die haben einfach seine Meinung und dann bam, auf die schauen und das ist so. Und dann diskutierst mit denen, dann merkst, wenn du mit denen einfach nur ein bisschen redst und ein bisschen diskutierst, dann merkst du auf einmal, wie das bricht. Mhm. Weil dann horcht er dir auf einmal zu, ach so, ja gut, ja. Und da sagt jetzt nicht nur, weil er höflich ist, sondern weil es ihn wirklich interessiert. Da habe ich ein paar so Gespräche gehabt. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich die größte Herausforderung der KHS war, geht mir vor. Also, wenn du in der Stadt kommst, du wisst es, du hast die Struktur da, du hast die Leute da, du hast die Player da. Und du hast dem gesagt, es kommen gut auch die Player, ja. Aber es sind auch früher wieder zurückgekommen dann wegen dem. Und ich glaube, das wird auch lustig. Also dieser Mischmasch.
Bist du auch ein Stück weit zurückgekommen wegen dem? War das einer der Gründe?
Es hat mich, glaube ich, sogar mehr gehalten, weil zu der Zeit habe ich tatsächlich überlegt, ob ich nicht doch vielleicht wieder ein bisschen in die Welt rausgehe. Jetzt bin ich nur so rausgereizt irgendwie. Obwohl ich schon gut gesettet war mit meiner Arbeit und der Selbstständigkeit im Aufbau. Und ich habe mir dann gedacht, na, was da schauen wir mal. Also es war jetzt sicher nicht der Grund, dass ich bleibe. Aber wie das dann immer mehr geworden ist und wie ich gemerkt habe, hey, warte mal, die haben dann bei mir immer mehr angefragt, haben sie dann eine neue Freundschaft mit dem Projektteam entwickelt, die ich vorher noch nicht so kennt habe. Das war für mich dann so ein Zeichen, naja, vielleicht give it a try, schauen wir mal, was passiert. Und ich muss sagen, es war sehr interessante 2-3 Jahre, wie das jetzt mitbegleiten darf, durch meine Kamera. Spannende Zeit gewesen.
Okay, dann erzähl uns ein bisschen was davon, von der KHS, wie du sagst, von der Kulturhauptstadt. Die Projekte, die du begleitet hast, waren welche oder wie bist du da eingetaucht?
Also bei mir war es so, ich habe einen Auftrag bekommen von Salzkammergut 2024, ausgewählte Projekte videotechnisch zu begleiten, festzuhalten, also zu dokumentieren. Das resultiert jetzt auch gerade an einer Dokumentation, an der ich gerade arbeite. Da fangen wir morgen mit den Interviews an, mit der Steffi Schwarz, mit der ihr auch schon aufgenommen habt. Die ist da mein Interviewpart. Und ich war bei extrem vielen Sachen. Also ich war beim großen Welttheater, was extrem lustig war. Das war ein Theater zwischen professionellen und Laien-Theaterspielen. Unglaublich coole Geschichte. Bruckner Salt war unglaublich beeindruckend. Dieses Konzert vom Bruckner Orchester in der Saline. Mhm. Dann die Pressl, Art Your Village. Pressl, ganz interessanter Künstler aus Aussee, der mir zum Beispiel vorher gar nichts gesagt hat, weil er ist einfach Anfang Mitte der 90er gestorben, war Aktionskünstler. Und der hat halt extrem viel schräge Sachen gemacht, viel Dadaismus, viel schräge Instrumente gebaut und haben sie einfach in ganz Bordersee Aufführungen gemacht mit seinen Sachen, ja. Und das war voll beeindruckend zum sehen, vor allem, weil seine Frau noch lebt und da mitgegangen ist, ja, seine Witwe, mit der er durch Albanien und so gereist ist damals. Dann auch sehr spannend, das Theaterfestival, wo einfach Leute aus Burkina Faso da Theater gemacht haben, ja. Was auch spannend war, weil du dann andere Realitäten kennengelernt hast. Da habe ich eine Freundschaft mit Sideki geschlossen, Theatermacher aus Burkina Faso, der mir dann einfach eiskalt erzählt hat, ja, ich genieße das gerade voll, weil ich weiß nicht, wie oft, dass wir uns so sehen und hin und her, weil bei uns ist einfach Krieg. Und du sitzt im Kuckenischl beim Bier und der erzählt dir das so privat. Mhm. Der willst du nicht und keine Ahnung, lass uns gerne WhatsAppen. Das war immer voll lustig, weil man immer mit Translator gearbeitet hat, weil er kann nur Französisch, ich kann nur Englisch. Jetzt haben wir immer mit ChatGPT da gesessen und haben immer so hin und her da. Das war unglaublich lustig. Wir haben voll viel gelacht und die Leute haben uns angeschaut, da sind wir zwar irre, weil wir immer nur gelacht und uns das Handy gezeigt und haben nie geredet. Und es waren voll viel spannende Geschichten auch da, Villa Kabach, dann, Es war so eine Fülle. Und du hast dann aber auch mal gesehen, was geht. Und was mir so gefallen hat, war halt auch dieser Blick von außen. Es sind einfach Leute von außen gekommen, haben mit Lokalen gearbeitet oder haben einfach einmal, ja, gehoben. Was vielen Leuten natürlich auch nicht so gefallen hat, ja. War spannend. Und du bist auf einmal mit Sachen konfrontiert. Ich war der erste Pride. Bis zu mir gesagt haben, sie machen Pride in Ischl, haben wir gedacht, das wird jetzt aber spannend, ja. Da war am derselben Tag das Bruckner Salt, ja. Ja. Und ja, da waren ja 3.000, 4.000 Leute, es ist voll zugegangen und es waren sicher viele, die hergefahren sind, aber es waren auch viele Lokale. Und ich habe mir dann auch gedacht, so, ja geil, weil wir sind von Bruck der Saltre durchgekommen, der Daniel, der Bernhard, das ist ein sehr guter Freund für mich und Filmemacher aus Bad Aussee. Und ich sind dann nur auf die Afterparty in die Trinkhalle gegangen und da hat es brennt da drinnen. Ja, und da bin ich so drinnen gestanden mit meinem Bier und habe mir gedacht, wow, geil. Und auch bei anderen Geschichten einfach so, ja, teilweise auch berührende Geschichten, teilweise nachdenkliche Geschichten, einfach immer wieder so Sachen, was du gedacht hast, so, ja, Hammer, Musiktheater Scharnstein in der ehemaligen Papierfabrik, was einfach eine Geschichte aus den 80er erzählt haben, wie dann einfach diese, ja, wie dieses Sensenwerk niedergegangen ist, wie da ganze Welten zusammengefallen sind, ja, für den Theater aufgearbeitet war. War ein Hammer. Also es war so viel und ich hoffe, sie bringen das jetzt auch hin über das Legacy-Projekt, was es, glaube ich, geben wird, dass sie das weiterführen, weil das hat halt auch eine Seite von Salzkammergut gezeigt. So, hey, genau die Seite, die ich zum Beispiel vor 20 Jahren vermisst habe. Die Leute hat es ergeben. Das sind so alle irgendwie so ein bisschen unter der Erde gewesen.
Aber es hat ja auch viel Kritik gegeben. Was erwiderst du zum Beispiel auf die Kritik, dass viel zu wenig Salzkammergut in der Kulturhauptstadt zu finden war?
Ach, das ist immer schwierig, weil erstens, was ist Salzkammergut?
Hubert von Goisern zum Beispiel mit Hirtermadl.
Ja und nein. weil ich finde, Salzkammergut ist mehr und ich finde, Also jetzt, Kulturhauptstadt ist ja immer ein Blick von außen. Und ich glaube, das sollte die Idee der ganzen Geschichte auch sein. Es war ja immer so, dass Leute von außen gekommen sind und mit dem Vorhandenen da gearbeitet haben. So habe ich zumindest die verstanden. Weil ein Feuerwerk der eigenen Tradition abschießen, da haben wir die ganze Zeit dank diversen Medien und Beiträgen und sonstiges. Und ich finde es auch super, wenn ich 15 Mal die Boscherburm im Fernsehen sehe, gehe irgendwann denke ich mir, Leidl, wir sind schon ein bisschen mehr auch. Und die haben mir das oft in Wiener hören können, die gesagt haben, ja, was tust du denn bei den Bauern? Ja? Und das ist aber teilweise ironisch gemeint. Ja? Aber es war dann schon so, dass ich mir gedacht habe, hey, wir sind schon mehr. Und ich verstehe die Kritik schon teilweise, weil manche haben auch gedacht, das hätte man gescheiter machen können. Also ich bin absolut nicht der, der sagt, da war alles super. Seid sicher viel besser machen können. Aber das ist ja immer. Es gibt keinen Film, keine Firma, kein Produkt, was super funktioniert. Aber alles in allem, glaube ich, waren dann, ja, bei jeder Geschichte unterwegs, habe ich dann voll viele lokale Leute getroffen. Der kleine Prinz, was mit die Schulen gemacht haben, Concordia, kleine Prinz Reloaded, Concordia und Co. waren voll viele Leute involviert. Der Salzkammer, gut sagen, den Bernadette Hengst geschrieben hat, das dann mit einem Chor bestehend aus lauter Ischlern und aus Seeren aufgenommen hat und Gäusern, Entschuldigung. Dann der Peter Brucker mit seinen Geschichten. Also, es waren schon viele Lokale auch wieder da. Ich glaube, es ist eine Sichtweisenthematik. Was jetzt natürlich der, Entschuldigung, volle Traditionalist bist, wird schwierig, wahrscheinlich. Aber hat es auch gegeben, weil es hat man es ja auch angeschaut. Aber ja.
Aber hast du das Gefühl, die Kritiker haben sich einfach zu wenig angeschaut? Kann das auch sein?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass oft Leute kritisiert haben und dann habe ich eine Frage gestellt. Was tut? Und dann ist oft nein gekommen und dann habe ich gesagt, ja, dann haben wir ein Problem.
Das ist richtig, ja.
Weil ich sage, du kannst nicht sagen, ich war dort. Also es ist, Entschuldigung, es ist Mist, aber ich habe nichts angeschaut. Und natürlich hast du dich auch viel Egos. Mir ist vorgekommen, dass die meiste Kritik tatsächlich viel von alten weißen Männern gekommen ist, habe ich sehr unterhaltsam gefunden. Und auch oft teilweise von Leuten gekommen ist, wo man gedacht hat, verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich habe es dann immer probiert zu verstehen, aber es ist halt so wie oft, es wird dann irgendwann schwierig in Diskussionen, wenn die andere Seite einfach nicht hört. Also wenn einfach nur mehr aber ich. Und ich bin halt so ein Mensch, der dann sagt, wenn deine Realität ist, dass 2 plus 2 5 ist, ist das super für dich. Da bin ich auch gut damit. Irgendwann gefällt es mir halt nicht mehr.
Aber was ist denn 2 und 2? Ist doch 5, oder?
4,5. Ja,
richtig. Chris, das war ein super Einblick. Wunderbar. Wir haben uns jetzt noch ein paar Specials ausgedacht für dich. Und zwar, die Namen sind, das erste ist die musikalische Zeitreise. Du hast uns mitgenommen jetzt auf eine Zeitreise durch dein Leben. Wir machen einen Soundtrack dazu. Und das zweite ist der imaginäre Roadtrip durch das Salzkammergut. Wir fangen an mit der Musik. Okay. Wenn jeder deiner drei Abschnitte Salzkammergut, Wien, wieder Salzkammergut, mit einem Lied ausgedrückt wird. Was waren die drei Lieder?
Wahrscheinlich Walk a Crooked Mile von Motorhead, war sicher eins. Dann wahrscheinlich Falco wäre wahrscheinlich, boah, Falco, so junge Römer, Wiener Blut vielleicht ein bisschen.
Ja.
So eine Mischung aus beiden. Was wäre dann nur eins? Ja, tatsächlich, witzigerweise, obwohl es jetzt nicht nach Ischl passt, aber es ist halt einfach vor Ort der Turten, von der auch sehr Hartbradl, einmal nach BA.
Ah, gut.
Weil das ist so auch schon ein Lied, wo man oft gedacht hat, ja, von Ischl sagt man los, wenn es wieder passt. Bei uns schaust du halt Katrin normalerweise an. Es sind so 3-4 so Songs.
Finde ich schon eine ganz gute Auswahl.
Vielleicht sollte man eine Spotify-Playlist anstarten, die nicht wieder Playlist. Jeder muss das ab jetzt machen.
Und jetzt zum Roadtrip sozusagen.
Genau.
Zum Movie.
Was wären deine 5 Stationen im Salzkammergut, die du zum Beispiel deinem Freund aus, wo war er ja? Burkina Faso?
zeigen würdest, was die wichtigsten Orte im Salzkammergut für dich waren in deinem Leben?
Die wichtigsten Orte im Salzkammergut für mein Leben? Wahrscheinlich die Storwind-Eisbahn, auf der ich aufgewachsen bin quasi, weil mein Vater im Alster geschossen war. Wahrscheinlich die Ischler Skatepark, das Parkbord bei Ischl. Aber auch die Katrin, Ruine Wüdenstor, der Alterssee, ist bis jetzt halt für mich ein ganz starker Kraftplatz, wo man oft denkt, so, hey, Wahnsinn, genieße ich voll, wenn ich dort bin. Was nur? Boah. Da gab es viel. Das waren so die, mit so aus dem Mund kommen.
Fand ich aber auch großartig.
Absolut. Ich habe mir gedacht, dass sicher die Loserhütte auch dabei sein wird, wo wir uns kennengelernt haben.
Naja, die ist erst im Heuer dazugekommen.
Aber die ist
ja
neu.
Ja, die ist neu.
Da würde ja Leidinger Wirt wahrscheinlich hinfahren.
Und wir auch.
Pass auf, jetzt kommen wir zu unserem Word-Rap. Du kennst es schon, weil du warst schon bei einer Folge dabei und hast gesperrnstelt sozusagen. Das ist sozusagen immer der Schluss bei uns. Ganz kurze Antworten auf unsere Fragen. Und die erste Frage lautet, am Salzkammergut schmeckt mir?
Holzknechtnocken.
Boah, erklär uns das nochmal.
Ja, das Essen von den Waldarbeiter. Salz, Mehl, Wasser, über in ein Fett, in ein Schmalz ausgebraten. Unglaublich geil ist dann so eine Kugelform. Das geilste Essen mit einem Sauerkraut oder einem Apfelmus ist am liebsten mit einem Sauerkraut, muss ich sagen.
Wo kriegt man das?
Tatsächlich, wenn du einen Klick hast, wenn die Heimatvereine irgendeine Action machen, im Fasching, am Sirenenball, am Wüderer Sonntag, der geheime Ischler Feiertag. Letztens habe ich es gekriegt, weil die Stadtfeuerwehr in Ischler Veranstaltung gemacht hat, da haben sie es über einen offenen Feier gemacht. Ist nicht so was, was du täglich kriegst. Mhm. Deswegen schmeckt es nur mehr.
Sehr gut. Am Salzkammergut taugt mir nicht.
Der Mief und der Staub. Also, ich habe einmal von einem Künstler gehört, mit dem ich unterwegs war in Schweden, der zu mir mal gesagt hat, es sollte eigentlich darum gehen, dass wir es Feier weitergeben und nicht eine Asche anbeten. Und ab und an wird man zu Aschen angebetet. Da.
Absolut. Am Salzkammergut liebe ich.
Tatsächlich die Leute. Inzwischen, weil ich oft denke, ich mag das einfach die Sturheit und ich mag aber trotzdem auch diese. Ich finde es jetzt interessant, wie stur das man sein kann und trotzdem wie offen das Süß an. Also ich finde das immer wieder ein unglaublich geiles Wechselspiel. Es fasziniert mich immer wieder.
Am Salzkammergut fehlt mir.
Ein bisschen eine Zukunftsperspektive. In Form einer Bildungseinrichtung, in Form von, wo ich sage, hey, was können wir tun, dass es Wohnen leistbar bleibt? Weil es kann einfach nicht die Wahrheit sein, dass durch Zweitwohnsitze und Co. die Grundstückspreise so in die Höhe schießen, dass die jungen Familien einfach denken, hey, ich muss jetzt, wie es jetzt wieder voll war, freien Familien sind jetzt wieder Richtung Niederösterreich gezogen, weil sie gesagt haben, sie waren so gern da geblieben, aber es geht nicht, sie schaffen es nicht, weil es einfach nicht leistbar ist. Ne? Also eine Zukunftsperspektive ein bisschen, finde ich schon für das.
Würdest du da mitarbeiten?
Absolut, ja sicher, immer offen für sowas, weil ich finde, es ist ja meine Heimat und ich finde, es ist wichtig, dass die Heimat dann auch bleibt für die Nächsten. Und nicht falsch verstehen, es ist jeder willkommen. Aber es ist dann einfach eine Thematik, oft, wo man denkt, boah, was zur Wohnungspreise oder Grundstückspreise siehst, die greifen wir schon sehr oft am Kopf und denken, wie soll jetzt das ausgehen? Und das ist eine Riesenthematik, weil durch das leidet ja die Qualität deiner Region, wenn die Leute fehlen.
Absolut, ja. Letzte Frage. Am Salzkammergut ist das Allerwertvollste?
Die Natur. Die Natur, weil das ist das, was uns ausmacht. Weil wenn wir keinen Kaiser mehr haben, und keine geschäftigen Sommerfrischler mehr haben und was immer so ist, dann ist das, was uns bleibt, der Natur, weil das hat uns immer ausgemacht, finde ich. Unsere 70 Seen, unsere 100.000 Wälder und ja, finde ich schon.
Es sind ja viel mehr. Du musst ein bisschen im Podcast horchen, gell? Viel mehr als 70 Seen.
Entschuldigung.
Chris, vielen, vielen Dank. War großartig. Dankeschön. Danke für den Einblick in dein tolles Leben und wir sind gespannt, wie es weitergeht.
Ja.
Danke, Chris.
Wieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.